das mache ich, solange ich kann, weil ich das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun. Und wenn man es gut macht, und damit meine ich, wenn man es wirklich mit seiner ganzen Persönlichkeit sich den Hinterbliebenen, die einem anvertraut sind, widmet und versucht, die gut durchzubegleiten durch dieses einmalige Ritual des Abschieds, dann bekommt man auch sehr, sehr viel zurück. Begräbnis ist natürlich was Trauriges erstmal und viele fürchten sich davor. Ja? Und wenn man es dann schafft, und auch dann mit einer gewissen Leichtigkeit, ja, mehr heranzugehen. Natürlich, Pietät ist Grundvoraussetzung und Respekt für der Trauer, das ist vollkommen klar. Aber eine gewisse Leichtigkeit, wenn es möglich ist, versuche ich auch den Menschen ein Lächeln oder vielleicht sogar ein Lachen abzugewinnen.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Staffel unseres Podcasts Sterben und Trauern. Sie trägt den Titel Leben mit dem Verlust, wie Trauer uns wachsen lässt.
Ja, und unseren heutigen Gast, Karl Achleitner, werden viele von Ihnen, da bin ich mir ziemlich sicher, als Schauspieler kennen aus Theater, Film und Fernsehen. Der gebürtige Österreicher war an großen Bühnen in Wien, wo er auch lebt, München und Frankfurt engagiert, hat in über 100 Film- und TV-Produktionen mitgewirkt und wurde auch international ausgezeichnet.
Aber neben der Bühne, da hat er eine zweite, sehr besondere Rolle übernommen, denn seit 2012 begleitet er als Trauerredner Menschen bei ihrer letzten Reise und vor allem deren Angehörige beim Abschied.
Und darüber hat Karl Achleitner auch ein Buch mit dem Titel »Das Geheimnis eines guten Lebens – Erkenntnisse eines Trauerredners« geschrieben.
Und darin nähert er sich mit wohltuender Leichtigkeit, muss man dazu sagen, der einen großen Frage, was zählt wirklich im Leben? Herzlich willkommen, Karl Achleitner.
Ja, Karl, was hat dich denn mehr über das Leben gelehrt? Das Theater oder der Friedhof?
Also definitiv der Friedhof. Natürlich, Theater lehrt auch über das Leben. Ein Theaterstück ist ja vom Autor, vom Dichter verdichtetes Leben, das er da zu Papier bringt, in Form eines Stückes, das wir als Schauspieler zu darzustellen versuchen, aber es ist halt Fiktion. Am Friedhof bin ich im echten Leben und ich würde definitiv sagen, dass der Friedhof und das Thema Tod allgemein ein sehr guter Lehrmeister fürs Leben. Mhm.
Und du hast ja auch mal gesagt, dass der Friedhof dir so eine gewisse Leichtigkeit gibt. Was meinst du damit? Das ist erstmal nicht so ersichtlich.
Ja, nein, ich kann mich erinnern, als diese Option, Trauerredner zu werden, in mein Leben kam, habe ich zuerst mal blockiert, habe gesagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wohl auch, weil ich Angst davor hatte, weil es auch für mich bis dahin eher ein Tabuthema war. Aber sich dann mit dem Thema zu konfrontieren und wie ich es inzwischen seit, ich bin im 14. Jahr mittlerweile.
Mehr als 4.000 Trauerreden hast du gehalten, ne?
Knapp 4.000 sind es. Sich mit der Thematik quasi täglich zu konfrontieren und zu beschäftigen, das hat bei mir zu einer gewissen Leichtigkeit im Umgang mit dem Thema geführt, weil es einfach, das klingt so banal, aber weil der Tod ja wirklich ein Teil des Lebens ist und weil er uns alle betrifft, jeden Menschen auf dieser Welt, jedes Lebewesen auf dieser Welt, ja. Nichts ist von Dauer. Und das zu wissen und zu erfahren, hat für mich dem Thema den Schrecken genommen.
Ja? Mhm. Aber du bist, Karl, du bist ein bekannter Schauspieler und hast renommierte Rollen auch gespielt. Wie kommt man dann dazu, Trauerredner zu werden?
Naja, weil der Schauspielerberuf natürlich schon seine Schattenseiten auch hat. Sehr, sehr unsicher. Ich habe eine inzwischen erwachsene Tochter, die auch in Deutschland übrigens lebt, in Göttingen, die Magdalena. Und als die ein Kind war, war ich nur Schauspieler und da gab es immer wieder mal Phasen ohne Engagement. Ja, Stehzeiten, wo man das Gefühl hat, die Welt hat dich vergessen. Und diese Unsicherheit, die ich damals erlebt habe, die wollte ich, als ich dann zum zweiten Mal Vater geworden bin, 2010, nicht nochmal erleben und auch meinem Sohn nicht nochmal zumuten. Und habe begonnen, was zu suchen, was ich nebenbei machen könnte, was mit der Schauspielerei kompatibel ist. Und dann kam halt diese Idee auf. Und wie schon gesagt, ich habe mich zuerst durchaus auch gesträubt dagegen, aber dann einfach den Versuch unternommen und irgendwann den Sprung ins kalte Wasser gemacht, die erste Rede gehalten und dann sehr, sehr bald gewusst, das ist es. Das mache ich, solange ich kann, weil ich, wie gesagt, das Gefühl habe, etwas Sinnvolles zu tun. Und wenn man es gut macht, und damit meine ich, wenn man es wirklich mit seiner ganzen Persönlichkeit sich den Hinterbliebenen, die einem anvertraut sind, widmet und versucht, die gut durchzubegleiten durch dieses einmalige Ritual des Abschieds, dann bekommt man auch sehr, sehr viel zurück.
Was ist es denn? Also was reizt dich an dem Beruf? Weil du hast ja wirklich mit einer ganzen Palette an menschlicher Tragik zu tun.
Ja, es ist immer dasselbe einerseits. Es ist jemand verstorben und es geht darum, diesem Menschen einen würdigen Abschied zu bereiten. Und es ist doch jedes Mal ganz neu, weil jeder Verstorbene und auch jede Konstellation von Hinterbliebenen, jede Familie, ihr eigener Kosmos ist gewissermaßen. Und es sind immer wieder neue Begegnungen mit Menschen in einer Ausnahmesituation. Und ich habe das Privileg, die eben dann möglichst gut durchbegleiten zu dürfen. Und wenn das gelingt, wie gesagt, man bekommt sehr viel zurück. Es passiert mir immer wieder, dass ich, weiß Gott wo, in der Stadt, beim Einkauf oder sonst wo angesprochen werde von Menschen, die ich jetzt gar nicht wiedererkennen würde, deren meinetwegen Vater oder Mutter ich vor Jahren beerdigt habe. Und die das positiv erinnern, ja. Begräbnis ist natürlich was Trauriges erstmal und viele fürchten sich davor, ja. Und wenn man es dann schafft, und auch dann mit einer gewissen Leichtigkeit, ja, heranzugehen. Natürlich, Pietät ist Grundvoraussetzung und Respekt für Trauer, das ist vollkommen klar. Aber ich versuche immer, wenn es möglich ist, die Trauer nicht noch zu verstärken, weil die ist eh vorhanden, sondern ich versuche ja auch was entgegenzuhalten. Eine gewisse Leichtigkeit, wenn es möglich ist, versuche ich auch den Menschen ein Lächeln oder vielleicht sogar ein Lachen abzugewinnen.
Ich habe mich gefragt, Karl, du hältst ja bis zu 3 Trauerreden am Tag.
Ja.
Wie machst du es denn, wenn du mit so viel Traurigkeit konfrontiert bist, dass du stark bleibst? Oder weinst du manchmal auch mit?
Also,
du schaust ja in viele weinende Gesichter auch.
Ja. Es kommt schon vor, dass ich auch mal Tränen habe, aber das sind meistens Tränen der Rührung oder der Berührung, weil es oft so wunderschöne Momente gibt. Worum geht es bei einem Abschied? Es geht letztendlich immer um die Liebe. Die wird thematisiert, ja. Mhm. Liebe ist es, die auch den Schmerz verursacht. Je größer unsere Liebe ist zu einem Menschen, umso größerer Schmerz beim Abschied nehmen, klarerweise. Und dann gibt es oft einfach Momente, oder sei es auch nur ein Lied. Oder wenn Enkelkinder dem Opa oder der Oma noch ein Gedicht oder ein paar Zeilen schreiben und das vielleicht selber vortragen oder was auch immer. Es gibt Momente, die sehr, sehr berührend sind und wo ich dann auch mal Tränen habe, aber in der Regel mit Rücken zum Publikum. Also ich darf jetzt nicht in Trauer sein oder gar Trauer heucheln, das wäre noch viel schlimmer, sondern ich muss schon souverän drüber stehen und den Schmerz und die Trauer der Angehörigen natürlich nicht nur respektieren, auch aushalten, aber ich ermutige sie auch, die Tränen fließen zu lassen, weil das ist, an dem Tag sind die Tränen richtig und die Emotion soll ruhig rauskommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Menschen noch weinen können, aber wie gesagt, ich selber bin nicht in Trauer. Und wie schafft man es, selber stark zu sein? Wie schafft es ein Onkologe, der stark zu bleiben oder jemand, der im Hospiz tätig ist oder im Pflegebereich? Es gibt so viele Berufe, die mit der Thematik zu tun haben, oder Bestatter. Es gibt so viele Berufe, die mit der Thematik zu tun haben. Man muss natürlich eine gewisse professionelle Distanz wahren und sich nicht überwältigen lassen von der Trauer der anderen. Aber wie gesagt, ich selber bin ja in diesen Situationen nicht in Trauer. Ich hätte beim Abschied meiner Eltern, die in den letzten Jahren beide verstorben sind, selber nicht reden wollen und vielleicht auch gar nicht können. Ja, das höre ich oft, dass das Hinterbliebene sagen, ja, wir würden eigentlich ganz gern selber was sprechen, aber wir glauben, wir schaffen das nicht. Na klar, weil im Moment die Emotion so stark ist, dass die Tränen kommen, dass die Stimme erstickt. Dafür gibt es uns eins.
Würdest du sagen, dass bei deinen Trauerreden es auch hilft, dass du Schauspieler bist? Als Schauspieler bist du in verschiedenen Rollen und hast dich unter Kontrolle. Hilft dir das womöglich in irgendeiner Weise bei einer Trauerrede?
Also es hilft definitiv, ich werde gleich versuchen auszuführen, wie es konkret hilft, aber ich möchte schon betonen, es ist mir wichtig, dass ich, wenn ich Trauerreden halte, dass ich da nicht spiele. Bin ich als sterblicher Karl Achleitner stehe ich da vorne und wie gesagt, von Mensch zu Mensch, so banal das klingt, aber es ist schon so, versuche ich die Leute da durchzubegleiten. Es ist natürlich hilfreich, wenn man gewohnt ist, vor Menschen zu sprechen, wenn man gewohnt ist, auf einer Bühne zu stehen, und es ist in gewissem Sinne ist auch eine Bühne, wenn ich da vorne neben dem Sarg stehe, vor einem Publikum. Aber wie gesagt, es ist das echte Leben und ich spiele da nichts.
Der ständige Umgang mit dem Tod, wie hat der sich auf deine Lebenseinstellung ausgewirkt? Was hat er mit dir gemacht?
Tja, also neben der Tatsache, die ich vorher schon gesagt habe, dass ich keine Angst vor meinem eigenen Tod habe und dass der Tod seinen Schrecken gewissermaßen verloren hat, versuche ich halt ein gutes Leben zu führen und ein guter Mensch zu sein, so banal das klingt. Also auch wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Ich habe mich früher vielleicht viel eher in Konflikte hineinziehen lassen, die es nicht wert waren, sich aufzuregen oder sich zu zerstreiten mit jemand anderem. Das ist im Theater oder auch im Filmbereich durchaus nicht selten, dass da die Emotionen mal höher gehen, als sie müssten in der beruflichen Auseinandersetzung. Ich versuche mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben zu gehen und mir bewusst zu machen, wie wertvoll jeder Tag, jeder Augenblick ist, an dem wir einigermaßen glücklich und gesund leben, weil unsere Lebenszeit bekanntlich beschränkt ist und irgendwann zu Ende geht. Und ich versuche auch, möglichst keine Baustellen zu hinterlassen im Sinne von offene Konflikte. Also ich versuche, mit den Menschen in meinem Leben, die mir wichtig sind, im Reinen zu sein, in einem Zustand, dass ich jederzeit gehen könnte, obwohl ich natürlich hoffe, es noch lange nicht zu müssen. Ja, das wäre meine Antwort.
Würdest du sagen, Karl, dass der Beruf des Trauerredners dich zu einem besseren Menschen gemacht hat?
Oh, ich glaube, das mögen andere beurteilen.
Für dich, nur für dich.
Ich bin genauso ein fehlerhafter Mensch wie jeder andere und wie ich es auch vorher war. Ist mir vielleicht ein bisschen bewusster geworden, dass es wichtig und unwichtig gibt. Mir ist extrem wichtig, dass ich mit meinen Kindern im guten Einvernehmen bin, mit meinem nächsten Umfeld. Es gibt ein schönes Wort vom Albert Schweitzer. Ich weiß nicht, ob den heute noch alle kennen.
Ja,
ihr wahrscheinlich schon. Albert Schweitzer ist in einem Interview mal gefragt worden, als weiser alter Mann, was er denn sagen würde, was in unserem Leben als Menschen auf dieser Welt denn eigentlich unterm Strich das Wichtigste ist. Das ist eine große Frage, die für jeden Menschen, egal in welchem Alter, von Bedeutung ist. Und seine Antwort war, er glaubt, das einzig wirklich Wichtige, das sind die Spuren, die unsere Liebe in den Herzen anderer Menschen hinterlässt. Und das ist so ein bisschen mein Credo, ja. Daran glaube ich selber ganz fest. Ich versuche selber Spuren meiner Liebe zu hinterlassen. Das gelingt auch nicht jeden Tag. Und das ist auch bei jeder Trauer, der erste Ansatz. Das ist eine Frage, die ich immer stelle. Darf ich sagen oder kann man sagen, dass die verstorbene Person so etwas wie Spuren ihrer Liebe hinterlässt? Und wenn da ein Ja kommt, und oftmals kommt ich habe immer gesagt, was heißt Spuren, Canyons, der hinterlässt die verstorbene Mutter, in dem Fall was eine hochbetagte Mutter. Wenn da ein Ja kommt, dann weiß ich, was ich zu sagen habe, weil schwierig wird es, wenn es heißt, ja, das wäre übertrieben oder nein, im Gegenteil, es war ein Arschloch, der verstorbene Mensch. Ja. Kommt selten vor, kommt auch vor, aber das ist ja auch das Interessante, dass wenn einmal der Tod eingetreten ist und vor allem, wenn dann vielleicht auch Zeit vergeht, dass die negativen Erinnerungen irgendwie zu verblassen scheinen und dass wir offenbar irgendwie so programmiert sind, dass wir uns an den positiven Erinnerungen orientieren und auch festhalten. Es heißt irgendwo, dass die Erinnerung das einzige Paradies ist, aus dem uns niemand vertreiben kann.
Jean-Paul, ja.
Ja, und ich würde dem noch hinzufügen, dass wir dieses Paradies der Erinnerung auch gewissermaßen gestalten können. Wir können schon bis zu einem gewissen Grad entscheiden, woran erinnere ich mich gerne und bewusst und welche Erinnerung versuche ich eher ein bisschen auch zu vergessen, wenn es möglich ist.
Ich merke, dass du mit deiner Einstellung wahrscheinlich sehr, 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 sehr vielen Menschen voraus bist und du hast es gerade schon erwähnt, so wirklich Angst vorm Tod hast du nicht. Woher kommt das?
Ich glaube, weil ich mich eben täglich damit befasse und weil er für mich kein Tabuthema ist, gezwungenermaßen, sondern weil ich weiß, es ist, was es ist. Ja? Und auch ich habe mal versucht, mir vorzustellen, so ganz bewusst über längere Zeit, wie es wäre, ewig zu leben. Wollen wir das? Ist es überhaupt vorstellbar? Wird es nicht unendlich langweilig werden, das Leben? Ja. Wenn wir wüssten, es endet nie, in welchem Zustand würden wir ewig leben? Mhm. Im Zustand von 21 Jahren oder in meinem Fall jetzt mit 61. Also das Gedankenexperiment, sich vorzustellen, wir würden ewig leben, das ist gar nicht durchzuziehen. Das geht ja eigentlich über unsere Vorstellungskraft hinaus. Ja.
Darf ich dich fragen, ja? was du denkst, was nach dem Tod passiert oder ob was passiert?
Also ich weiß, dass ich nichts weiß im Sinne von Aristoteles, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir Menschen die Krone der Schöpfung sind und ich glaube nicht, dass wir das Maß aller Dinge sind. Ich bin jetzt nicht religiös im Sinne von konfessionell gebunden, aber wenn wir uns nur einen Blick ins Universum machen. Ja, die Wissenschaft sagt uns, dass unsere Sonne ein Stern von 100 Milliarden Sternen ist, die unser Sonnensystem und unsere Galaxie, die Milchstraße, bilden. Und diese Galaxie ist eine von 100 Milliarden Galaxien, die man berechnen kann. Ich empfinde es als einziges Wunder. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich beim Feierabendbier in den Himmel schaue. Ich glaube schon, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Ob dann noch in dem Bewusstsein, das ich heute habe von mir als Person, oder in einem völlig anderen Bewusstsein, das weiß ich. Ich habe mir schon öfter gedacht, vielleicht verstehen wir dann Dinge, die wir in unserer jetzigen Dimension nicht verstehen können. Aber ich finde es einfach spannend und bin gespannt drauf. Was definitiv nach unserem Tod ist oder passiert, wir hinterlassen Spuren. Und das können Spuren der Liebe sein, aber es können auch ganz andere Spuren sein, ja? Spuren von Verletzungen, von Kränkungen. Und ich glaube, das ist die Verantwortung, die wir haben als erwachsene Menschen, dass wir versuchen, Spuren der Liebe zu hinterlassen und Konflikte zu Lebzeiten zu bereinigen.
Was für viele Trauernde ein großes Problem ist, sind die Fragen von Verzeihen und Versöhnen. Und es gibt sehr viele Fälle, einige davon kenne ich auch, wo es nicht mehr zu Lebzeiten zu einer Versöhnung gekommen ist und der Überlebende daran schwer trägt.
Ja.
Kennst du das auch?
Kenne ich auch. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ich kann darüber reden, weil ich sie auch im Buch erzählt habe. Das ist die Geschichte mit meinem Vater. Mein Vater ist 1928 geboren, war als 15-Jähriger noch ein Jahr lang Luftwaffenhelfer im Zweiten Weltkrieg und hat diese Zeit als prägende Zeit erlebt und ist von seinem Vater, das habe ich dann später erfahren, wie es damals am Land, wo ich aufgewachsen bin in Oberösterreich, offenbar gang und gäbe war, ist von seinem Vater selber schwer geprügelt worden, Erziehungsmaßnahmen, und er hat das an mich weitergegeben. Ich bin als Kind, bis ich etwa 11, 12 Jahre alt war, auch regelmäßig stark geschlagen worden von ihm, ja, mit der Hand auf den nackten Hintern. Begleitet mit den Worten, es gibt ein Bibelwort, ich glaube aus dem Buch Mose, das lautet, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Also er hat wirklich gedacht, Gutes zu tun. Das hatte zur Folge, dass ich Stotterer geworden bin, dass ich Angst vor ihm hatte, dass ich mein Leben lang eine gewisse Angst vor ihm hatte und dass schon Wunden hinterlässt, die bleiben einfach, ja, oder Narben, die bleiben. Es war mir nicht möglich, ihn dann später, als ich erwachsen war und er ein alter Mann geworden ist, darauf anzusprechen. Ich hab den Mut nicht gehabt oder ich habe es nicht getan. Und dann ist er doch recht überraschend, er war schon hochbetagt, das schon, aber er war eigentlich fit. Er ist beim Leichenschmaus, beim Begräbnis einer Jugendfreundin, ist am letzten Bissen erstickt, tatsächlich.
Oh Gott. Oh.
Ein sehr spektakulärer Tod. Ich meine, ich war nicht dabei, meine Schwester war dabei, aber dann war es vorbei. Und dann ich habe mich mit dem Gedanken schon getragen, ihn auf seine alten Tage jetzt mal drauf anzusprechen und auch zu einer Versöhnung zu finden, und habe es nicht geschafft. Das hat mir dann... Er ist 2018 verstorben, mein Vater, sind jetzt 7 Jahre her. Und ich habe dann aber gelernt, dass man schon posthum auch ungebeten verzeihen kann.
Wie ist dir das gelungen?
Indem ich es einfach in Gesprächen mit vertrauten Menschen bin ich zu dem Gedanken gekommen, dass mit dem Tod einfach auch ein Schlussstrich gezogen werden darf. Und das, was war, das können die Vergangenheit ja nicht mehr ändern. Ich kann nur versuchen, in meinem Leben es besser zu machen. Und meine beiden Kinder sind natürlich komplett gewaltfrei aufgewachsen, auch weil ich die möglich gedacht hatte, in der Zeit, in der ich Jugendlicher und junger Erwachsener war, zu reflektieren, darüber mit anderen Menschen darüber zu sprechen und eben den Missbrauch nicht weiterzugeben, bis natürlich auch eine Option gewesen wäre, sondern diese Kette, diesen Kreislauf zu unterbrechen.
Das heißt, du konntest ihm verzeihen.
Das klingt jetzt so ein bisschen von oben herab, ich verzeihe dir.
Ja.
Das möchte ich vermeiden. Ich fokussiere auch an die vielen wunderbaren Eigenschaften, die er auch hatte,
mein Vater. Das wäre meine Frage gewesen. Hat er dennoch Spuren der Liebe, um in deinen Worten zu bleiben, hinterlassen können?
Absolut. Ja? Danke für die Frage. Das kann ich absolut mit Ja beantworten. Er hat mich geliebt. Er hat uns drei Kinder, wir sind drei Geschwister, alle drei gleichermaßen geliebt und war halt auch in seiner Verfasstheit gefangen. Ich habe dann später nach seinem Tod von einer Frau, die ein bisschen älter ist als ich, die so ein bisschen unser Kindermädchen war, die Resi heißt sie, die meiner Kindheit sehr wichtig war, die kam zum Begräbnis meines Vaters angereist und hat mich angesprochen dort, weil für mich war das ganz eigenartig, das Begräbnis. Ich konnte nicht weinen. Mhm. Ich habe irgendwie auch keine Trauer empfunden. Ich habe sogar eine Art Erleichterung empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwer zu erklären. Und dann kommt die Resi auf mich zu, bin eigentlich nur gekommen, um dich, um Verzeihung zu bitten dafür, dass ich dich in deiner Kindheit nicht besser schützen konnte. Plötzlich hatte ich eine Zeugin, weil ich ja nicht sicher war, ob die Erinnerung vielleicht mir auch Streiche spielt. Ja, das ist sicher. Ja, aber die Resi hat das miterlebt und hat mir dann auch erzählt, sie hätte meinen Vater, der war schon Mitte 80, mal darauf angesprochen. Und seine Antwort war, er hofft, ich hätte das vergessen. Vergessen kann man das nicht, aber das zeigt mir, dass es bereut hat, dass er als alter Mensch gesehen hat, das war nicht richtig. Und all das hilft dabei, ihn sprichwörtlich in Frieden ruhen zu lassen. Und ich wiederhole es nochmal, er hat viele wunderbare Eigenschaften gehabt. Und er hat mir auch dann später, ich habe es vorhin angesprochen, es gibt als Schauspieler oft Phasen, die schwierig sind. Er hat mir auch finanziell geholfen, mal in einer ganz schwierigen Situation etc. Also er hinterlässt definitiv Spuren der Liebe und die dominieren heute, wenn ich an ihn denke.
Schön.
Was hättest du ihm denn gerne gesagt, Karl?
Eigentlich eben, was ich jetzt gerade versucht habe zu formulieren, nämlich es ist alles gut. Es ist alles gut.
Okay.
Um da jetzt nachtragend zu sein, das wäre ja wirklich kleinlich, sondern vielleicht, es gibt verschiedene Arten von Missbrauch, ja, von Kindesmissbrauch. Die ich erlebt habe, gehört da vielleicht noch zu den milderen, möchte ich mal sagen. Ja, wenn ich an sexuellen Missbrauch denke zum Beispiel oder Ähnliches, dass es gibt auch die nicht verzeihbar sind. Ja, was mein Vater getan hat, ist alles absolut verzeihbar. Ich sage es nochmal, er meint es ja gut und wir wissen, dass gut gemeint oftmals das Gegenteil von gut sein kann.
Allerdings, ja.
Aber ich würde ihm sagen, bitte Papa, wo immer du bist, ruhe in Frieden oder lebe in Frieden und das ist alles bereinigt.
Schön, dass du das sagen kannst. Als Trauerredner, wie oft erlebst du denn, dass es Menschen nicht möglich war, eine Versöhnung zu schaffen?
Naja, das trifft natürlich meistens dann zu, wenn der Tod plötzlich passiert oder auch zu früh. Oder ganz schlimm ist, glaube ich, wenn relativ junge Menschen sterben und dann vielleicht noch durch Suizid, was ich auch immer wieder mal erleben musste, was das dann für die Eltern bedeutet, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Wie der Michael vorhin gesagt hat, man trägt da lange eine schwere Last. Und ich kann nur wirklich raten, eben auch, weil ich es selber erlebt habe, nichts aufschieben, was das angeht. Ja. Ich meine, es gibt in meinem Leben auch, mir fällt jetzt ein konkreter Mensch ein, mit dem ich vor 15 Jahren mal in einem schauspielerischen Umfeld einen heftigen Konflikt hatte und der sich aus meiner Sicht unschön verhalten hat. Den verzeihe ich nicht, aber im Sinne von, mit dem muss ich auch nichts mehr zu tun haben. Ja. Man kann Menschen auch aus seinem Leben quasi ausschließen und mich da noch zu engagieren, da noch Kraft hinein zu investieren und Energie und Emotionen, das ist es mir nicht wert. Aber abgesehen davon gibt es niemanden in meinem Leben, mit dem ich nicht im Reinen wäre.
Dein Beispiel, Karl, macht ja insofern Mut, als dass es auch möglich ist, trotzdem noch zu einer Versöhnung zu kommen, auch wenn derjenige bereits gestorben ist.
Ja, das meine ich mit ungebeten Verzeihen.
Ja. Ja,
weil wenn jemand mich um Verzeihung bittet, na, dann darf ich ja gar nicht ablehnen. Das wäre ganz falsch. Aber wenn der verstorbene Mensch, der kann mich nicht mehr um Verzeihung bitten. Ich kann, das tue ich ab und zu mit meinem Opa, den ich sehr geliebt habe, auch mit meinem Vater gelegentlich, dass ich mit denen kommuniziere oder mir denke, was würde der jetzt sagen? Ja, also ich, an das glaube ich, dass man mit Menschen, die nicht mehr physisch anwesend sind, aber die wichtig in meinem Leben waren, dass ich mit denen nach wie vor in Kontakt sein kann. Wenn ich ungebeten verzeihe, das andere wäre ja unsouverän. Ja, dann gebe ich ja dem Schmerz die Macht und halte am Schmerz fest. Und da gibt es ein schönes Wort, das dem Buddha zugeschrieben wird, das sinngemäß lautet, am Schmerz oder auch am Zorn festzuhalten, das ist wie Gift trinken und warten, dass der andere dran stirbt. Also das ist einfach nicht lebensklug. Insofern auch aus psychohygienischen Gründen versuche ich einfach eben nicht am Schmerz festzuhalten, sondern zu akzeptieren, was ich nicht mehr ändern kann.
Bist du dann als Trauerredner auch manchmal Ratgeber? Also sagst du das genau den Menschen, die bei denen eine Aussöhnung vielleicht noch ausstand?
Das kommt durchaus vor in den Vorgesprächen, ja. Ich erfahre ja auch nicht immer alles, klarerweise. Aber wenn das ein Thema ist, dann versuche ich schon im Gespräch halt meine Sichtweise zu vermitteln. Und ob das Gegenüber jetzt damit was anfangen kann oder nicht, kann ich nicht beeinflussen. Aber ich versuche grundsätzlich den Leuten Mut zum Weiterleben zu machen, ja, und das in den verschiedensten Situationen.
Mut zum Weiterleben, zu diesem Mut gehört doch sicherlich auch Humor. Als ich dein Buch gelesen habe, habe ich so eine gewisse Leichtigkeit gespürt, weil du dieses doch sehr schwierige Thema auf eine Art und Weise präsentiert hast, die mich sehr angesprochen hat, weil es nicht tränendrüsendrückenhaft ist, sondern mir wirklich sehr oft ein Schmunzeln ins Gesicht gemalt hat. Und ja, das hat mich auch sehr berührt, weil es doch auch zeigt, Tod und Humor sind keine Gegensätze. Oder wie würdest du das sehen?
Sehe ich ganz genauso. Danke, dass du das so sagst, Michael. Das war natürlich auch Intention beim Schreiben des Buches, weil das Thema ja eine gewisse Schwere hat, klarerweise. Was ich mir nie hätte vorstellen können, bevor ich Trauerredner geworden bin, ist, wie viel Humor Platz hat auch in einer Trauerfeier. Also ich versuche, wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn es möglich ist, und das geht nicht immer natürlich, ja, kommt immer auch auf das Publikum und auf die verstorbene Person vor allem auch. Aber wenn der verstorbene Mensch Humor hatte oder wenn ich das Gefühl habe, es passt, dann versuche ich den Leuten ein Lächeln oder auch ein Lachen abzugewinnen, weil das befreiend sein kann. Ich schicke den Leuten als erste Kontaktaufnahme eine Art Infoblatt, wo ich mich vorstelle und wo ich ihnen halt verschiedene Sachen sage, was die Trauerrede und die Feier selber angeht, wo ich auch gewisse Fragen stelle, die den Leuten helfen sollen, Worte zu finden. Ja, weil ich muss ja brauche Informationen, was ist Ihnen wichtig für den Inhalt der Rede. Und eine der Fragen ist, gibt es irgendwelche typischen Aussprüche der verstorbenen Person? Und was da oft zurückkommt, wird man gar nicht für möglich halten. Und das ist sehr, sehr oft auch komisch. Ich weiß nicht, ob ich das bringen kann, aber es ist vor ein paar Tagen erst passiert. Das war eine so Mitte 70-jähriger Verstorbener, ein Geschäftsmann, sehr erfolgreich im Beruf, aber auch ein Lebemann, so wie immer geschildert worden ist. Ich glaube, 3 Kinder und viele Enkelkinder. Und einer, der die Feste zu feiern wusste, wie sie gefallen sind. Und der einen Spruch hatte, wenn er nach dem 3. Glas Rotwein oder so, ich zitiere jetzt nur, ja, der Spruch lautete, ja. Wir kennen ihn vielleicht auch. Hast du Rotwein in der Blutbahn, kannst du Vögeln wie ein Trut haben.
Und das hast du dann gesagt?
Darf ich es wirklich bringen? Der sagt, ja, bitte, das war der Papa. Bitte. Und dann war volles Haus, bestimmt 150 Leute. Und ich sehe noch so in der 3., 4. Reihe 2 ältere Damen, so im Lodenmantel. Ja, es war schon eine noblere Gesellschaft. Und es kommt dieser Satz und ich sage den Satz und ein lauter, satter Lacher und die beiden haben so richtig so spitz aufgelacht. Das erwartet man nicht in einer Trauerfeier. Ja. War in dem Fall absolut angemessen und angebracht, weil ich hab mich darüber versichert noch einmal, ob ich es wirklich bringen darf.
Ja. Großartig.
Sie waren happy hinterher. Weil traurig ist es so, ja, und die Tränen sind geflossen. Aber wenn man dann an sowas erinnern kann, das ist, glaube ich, schon der erste Schritt zurück ins Leben und um die Trauer auch zu bewältigen. Und vielleicht noch darf ich noch eine zweite Geschichte?
Sehr gerne.
Ja, weil es oft auch unvorhergesehen komisch werden kann. Das ist schon ein bisschen länger her, da ist eine sehr, sehr geliebte Oma gestorben, so mit Mitte, Ende 80. Und es gab einen Nachzügler bei den Enkelkindern, Philipp hat er geheißen, der war, glaube ich, 11 Jahre alt. Mhm. Es war auch eine noble Gesellschaft in Döbling, so ein Nobelbezirk hier in Wien. Und drei erwachsene Kinder, davon eine Tochter, das war die Mutter von diesem Philipp, die saßen nebeneinander in der ersten Reihe. Und der Philipp hat ein paar Zeilen mir gegeben, die er über die Oma geschrieben hat, die ich auch einbauen sollte in die Rede. Und da stand zu lesen, die Oma war die beste Köchin der Welt. Und ich habe dann, als es dazu kam, gesagt, Philipp, das saß vor mir in der ersten Reihe, und gesagt, Philipp, gibt es irgendwas, was die Oma besonders gut gemacht hat? Und er war furchtbar traurig. Und ich sagte, ja, Kaiserschmarrn, so mit Tönenstimme.
Ja.
Philipp, vielleicht kannst du den Kaiserschmarrn der Oma mal mit der Mama, die neben ihm saß, mit der Mama nachkochen. Sagt er, die Mama kann nicht kochen. Ja. Hat er auch gesagt. Ja. Riesenlacher in der ganzen Familie, ja. Und das Eis war gebrochen. Also, so Sachen passieren auch.
Ich finde ja auch, also ich habe vor ein paar Wochen war ich bei einer Trauerfeier, eine 46-jährige Kollegin ist gestorben, ja, und hinterlässt zwei kleine Kinder. Und das war natürlich auch total traurig, aber die Trauerrednerin hat es auch geschafft, Lacher zu platzieren. Beispielsweise, wie die beiden Eltern, wie die sich kennengelernt haben und so. Und da kam genau der Humor rüber, wie meine Kollegin war. Und was ich aber auch sagen wollte, und zwar sind das genau diese Lacher, an die man sich später auch erinnert und an die man anknüpft, um weitere Erinnerungen zu erzählen.
Ganz richtig.
Und das finde ich ja auch das Schöne. Das bleibt, man nimmt ein gewisses Gefühl mit, um eben weiter über die Verstorbene zu sprechen und auch im positiven Sinne.
Beim Leichenschmaus ist es ja eher gang und gäbe, dass dann auch mal humorvoll in Anekdoten an den Verstorbenen gedacht wird.
Genau, absolut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil für die Trauernden geht es ja auch darum, dass das Leben weitergehen muss, klarerweise. Mhm. Also ich möchte auf keinen Fall, dass nach meinem Tod auf alle Zeiten in Schmerz und Kummer versinken, wird eh nicht passieren.
Um Gottes Willen, ja.
Ich glaube, das möchte niemand, ja. Ich höre so oft, dass wenn alte Menschen verstorben sind, die vielleicht einen Leidensweg hinter sich bringen mussten und Pflegefälle waren, ich höre so oft, sie wollte niemanden zur Last fallen. Man möchte auch nach dem Tod niemanden zur Last fallen, ja. Mhm. Das wurde angesprochen, die ja zu Beginn, dass vielleicht das Schwierigste am Sterben genau das ist, zu wissen, man fügt einen Schmerz zu seinen Liebsten. Ja. Und das kann man nicht vermeiden. Da gibt es hier in Wien, und das kennt ihr vielleicht auch, ein Wort, das lautet, traurig wäre, wenn es nicht.
Ja. Ja?
Also wenn es da egal ist, dass der Mensch jetzt verstorben ist, dann hat die Liebe gefehlt. Aber ich denke, wir Menschen brauchen doch Rituale. Und ein Begräbnis ist ein Abschiedsritual, das ja auch einen Schlusspunkt setzt unter die akute Trauerphase, damit dann das beginnen kann, was man Trauerarbeit auch nennt, je nachdem, wie lange die dann dauern muss, die zweite Phase. Aber der Leichenschmaus, Michael, wie du sagst, ist der erste Schritt zurück ins Leben. Und wenn es da lustig zugeht, umso besser.
Im Übrigen ist es auch wissenschaftlich belegt, dass Humor auch in der schwierigsten Phase der Trauer ein bisschen Leichtigkeit und Ablenkung auch schenkt. Also ich bin bei meinen Recherchen in dem Zusammenhang für das Gespräch heute zwischen uns auf den Pionier der empirischen Trauerforschung, ein Professor John Bonanno, gestoßen. Und der hat 2012 ein Buch geschrieben, Die andere Seite der Trauer, und stellt fest darin, dass Humor sogar bei der psychischen Genesung hilft. Die Probanden seiner Studien, die während der ersten Monate nach dem Tod ihres Lebenspartners lachten, waren während der ersten beiden Jahre der Trauer psychisch gesünder als die anderen. Und seine dringende Empfehlung lautet eben auch, vergesst bei all eurer Trauer den Humor nicht.
Also das wundert mich überhaupt nicht. Ich kenne das Buch nicht, das klingt sehr spannend, aber das kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, dass Humor in der Situation wirklich gesund ist und dem Gesunden helfen kann, auf jeden Fall. Also dem kann ich nur hundertprozentig zustimmen.
Mein erster Impuls war gerade, ich muss ja auch, um für Humor empfänglich zu sein, würde ich sagen, muss ich mich vielleicht vorher auch mit der Thematik befasst haben, mit Sterben, Trauer, Tod, vielleicht so ein bisschen im Reinen sein, oder? Um empfänglicher zu sein, weil nicht jeder kann bei einer Trauerfeier lachen.
Ich weiß nicht, also bei der Trauerfeier, bei der du neulich warst und der so jung verstorbenen Kollegen, hast du gesagt, das...
Stimmt, da haben alle gelacht. Ja, eben, ne? Hast du recht, also, du hast recht.
Ja. Ja. Ich denke, wenn die Trauerrednerin das gut gemacht hat, was sie auch mal gemacht hat, dann muss man nicht, dann ist man im Moment berührt und zwar eben auf eine komische Art und Weise.
Ja.
Meine Lieblingsgeschichte in dem Zusammenhang in deinem Buch ist, als du auch einen typischen Satz des Verstorbenen nennst und die Trauergemeinde hat ihn lautstark dann ergänzt. Das fand ich ja auch ganz großartig.
Ja, genau, ich kann mich erinnern, das ist, der Verstorbene hat einen Spruch gehabt, der hieß Georg, und ein Georg ja. ist hier in Wien oft einmal der Schule. Das ist ein, ja, der Georg Danzer, Liedermacher, war der Schule.
Ja.
Das ist eine wienerische Variante des Namens Georg, und dieser Verstorbene war auch ein Georg, den alle nur als Schule kannten. Und der hat nach dem dritten Glas Wein gerne mal gesagt, Gloria und Glimmer, so ein Schulebuhr gibt's nimmer.
Ja.
Das kannten alle, den Spruch von ihm. Und das war auch so eine große Freundesrunde, die da als Traugäste waren. Und das hat sich angeboten, weil der ein tolles Leben auch gelebt hat. Ja, also ein sehr turbulentes, wenn ich mich erinnere. Aber ich glaube, dreimal verheiratet und alle drei Frauen waren da und haben sich verstanden und so. Und irgendwann am Schluss habe ich dann halt diesen Spruch gebracht, dann nämlich Gloria und Glimmer, mich umgedreht zu den Leuten und alle im Chor, so ein Schulebuhr gibt's nimmer.
Großartig, großartig.
Ja. Super.
Ja. Ja, das sind natürlich die Highlights. Es geht nicht immer, ja, und es liegt schon sehr am Gegenüber, aber in dem Fall war das aufgelegt.
Super. Wie könnte denn aus deiner Sicht die Gesellschaft offener mit Humor im Kontext von Tod umgehen? Wie erlebst du das? Auch teilweise sicherlich so eine gewisse Verstocktheit in den Vorgesprächen. Und du mit deiner Art kann ich mir sehr gut vorstellen, trotzdem das Eis brechen und die Menschen etwas lockern.
Wie soll ich das jetzt beantworten? Also es kommt immer sehr darauf an, wie gesagt, wer einem gegenüber sitzt. Und in den meisten Fällen ist es schon so, weil ich bin nicht in Trauer. Ich habe Respekt vor deren Trauer, das ist ganz wichtig, aber ich darf nicht verstockt sein. Klar, was du sagst, Michael, das stimmt schon. Oft sind die Leute angespannt. Ja, es ist eine Ausnahmesituation, in der man sich befindet. Und da ist es gar nicht so schwierig, das Eis zu brechen, indem man einfach ein normales Gespräch von Mensch zu Mensch führt. Und du hast vorhin angesprochen, zum Beispiel zu fragen, wenn es meinetwegen der verstorbene Mensch oder sagen wir, der Mann ist gestorben und die Witwe sitzt mir gegenüber und die waren 50 Jahre oder 60 Jahre verheiratet, was es ja heutzutage kaum noch gibt, aber in der Generation noch sehr häufig vorkommt. Aber wenn ich dann frage, wie haben sie sich denn kennengelernt? Das sind so Fragen, die das Eis brechen können, weil dann denkt man dran ans erste Rendezvous oder an die Anfangszeit. Und ja, Eis brechen. Klar, die Leute fragen sich, auch wenn sie einen Trauerredner beauftragen oder bei der Bestattung einen, sagen, wir möchten einen haben, wer kommt da? Was ist das, was ist das für ein Mensch? Was geht man sich vor? Und da gibt es vielleicht auch gewisse Bilder im Kopf, die Leute haben. Und wenn man dann denen gegenüber sitzt oder auch telefoniert oder wie auch immer, höre ich sehr oft, na, jetzt bin ich aber beruhigt, weil sie halt einen normalen Menschen gegenüber haben und nicht irgendjemanden, der wie ein Priester vielleicht so von oben herab da ein Konzept verkaufen muss oder eine Ideologie oder eine Botschaft, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, der wie jeder andere, der versucht, auf dieser menschlichen Ebene da zu sein und durchzubegleiten. Das bricht das Eis am ehesten, glaube ich.
Weißt du denn, wer womöglich deine Trauerrede mal halten soll? Machst du dir darüber Gedanken?
Nein, ich habe meinen Körper der Medizin vermacht, also es wird kein Begräbnis in dem Sinn geben. Und wie dann meine Verabschiedung gestaltet wird, beschäftigt mich persönlich, ehrlich gesagt, nicht. Das ist dann Sache derer, die sie gestalten oder auch nicht.
Kann mir vorstellen, die wird sehr humorvoll sein.
Ich hoffe. Aber das jetzt zu planen, das ich erlebe sie jeden Tag mit anderen. Nein, ich habe da kein Bedürfnis danach.
Wenn man jetzt mal unter deiner Erfahrung von nahezu 4000 Trauerreden einen Strich zieht und fragt, was ist deine wichtigste Erkenntnis, die du in all den Jahren gewonnen hast? Was würdest du Menschen, die gerade einen Verlust erlitten haben, in dem Sinne mit auf den Weg geben?
Ich weiß nicht, ob das jetzt Menschen, die gerade einen Verlust erlitten haben, so helfen kann, aber Erkenntnis. Wir Menschen haben jeden Tag die Wahl oder die Entscheidungsfreiheit zu entscheiden, was für ein Mensch wir sein möchten. Guter Mensch oder ein schlechter Mensch. oder dazwischen. Es gibt diese schöne Geschichte von den zwei Wölfen. Die hat mir vor Jahren mal einen Trauergast mitgebracht und inzwischen habe ich herausgefunden, natürlich, die kursiert natürlich auch im Internet und wird den Native Americans zugeschrieben. Also ein alter Großvater sitzt am Lagerfeuer mit seinen Enkelkindern und möchte ihnen was übers Leben mitgeben. Und er sagt, jetzt hört's mal zu, in jedem von uns, in jedem Menschen, in dir, auch in mir, in jedem Menschen wohnen zwei Wölfe. Ja, die kämpfen miteinander, diese beiden Wölfe, das ganze Leben lang. Und der eine Wolf ist der böse Wolf. Und seine Waffen sind Zorn und Neid und Eifersucht und Hass und Lüge und Gewalttätigkeit. Und der andere Wolf ist der gute Wolf. Und seine Waffen sind die Liebe, die Nachsicht, auch der Humor, Gerechtigkeit etc. Also das sind die Waffen des guten Wolfes. Und die Enkelkinder hören zu und dann ist kurz Pause und das jüngste Enkelkind fragt den Opa dann, Opa, welcher Wolf gewinnt denn diesen Kampf? Und der Opa sagt, der, den du fütterst. Und das ist so eine simple Geschichte, in der aber doch so viel Weisheit steckt, weil die Wahl haben wir jeden Tag. Und ich würde versuchen, den Rat geben, wenn ich mir das zuschnitt, den guten Wolf in uns zu füttern, gerade in Zeiten, in denen wir gerade leben, Weltlage und so weiter. Ja. Also mir scheint, wir sind als Spezies offenbar immer noch nicht klug genug zu sehen, dass wir eigentlich auch ohne Kriege leben könnten. Eine naive Illusion, aber Imagine hat der John Lennon gemeint, stellen wir es uns vor.
Ja.
Ja. Aber wir können ja nur bei uns selber anfangen. Und wenn wir es schaffen, den guten Wolf in uns zu füttern, dass der am Ende unseres Lebens wohlgenährt ist und der böse Wolf vielleicht ein spindeldürres Gerippe, vorhanden ist der böse Wolf immer. Also es ist wir haben beides in uns, ja, das glaube ich schon. Aber wenn der gute Wolf am Ende unseres Lebens wohlgenährt ist, glaube ich, sterben wir auch leichter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir rückblickend sagen können, es war ein gutes Leben, das ich gelebt habe, ist viel größer, wenn der gute Wolf gefüttert ist.
Danke für dieses Bild.
Ja, eine wunderbare Geschichte, die, wie ich finde, unser sehr angenehmes Gespräch hervorragend abrundet. Und vor allen Dingen, wir entlassen damit unsere Hörerinnen und Hörer auch mit einer mutmachenden Botschaft. Und das finde ich bei diesem Thema besonders wichtig.
Ja, das ist deutlich doch.
Ja, und auch, dass Humor eben dazu beiträgt, dass jemand auf eine ganz andere Art und Weise auch in uns weiterleben kann, dass Liebe Spuren hinterlassen kann. Und das fand ich auch ein sehr, sehr schönes Bild, das du gewählt hast. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gern. Ich danke euch für die Möglichkeit.
Ja, und wenn sie diese Folge berührt hat, freuen wir uns, wenn Sie sie teilen. Und denken Sie auch daran, auch in der Trauer darf gelacht werden. Vielleicht nicht ganz so laut, aber dafür echt.
Ach, wenn es echt ist, auch vielleicht laut, ne? Und wir möchten Ihnen natürlich noch unser aktuelles Buch Sterben ungeschminkt ans Herz legen. Näheres dazu findet ihr in den Shownotes und folgt uns gerne auch auf Instagram und lasst uns wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Außerdem verlosen wir da 2 Exemplare des Bestsellers von Karl Achleitner, Das Geheimnis eines guten Lebens. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!